John. »Rillo«, sang Melisandre und reckte die Arme in den fallenden Schnee. »Du bist das Licht in unseren Augen, das Feuer in unseren Herzen, die Hitze in unseren Lenden. Dein ist die Sonne, die unsere Tage erwärmt. Dein sind die Sterne, die uns durch das Dunkel der Nacht geleiten.«
»Gelobt sei Rillo, der Herr des Lichts«, antworteten die Hochzeitsgäste in ungeordnetem Chor, ehe eine eisige Windböe die Worte verwehte. John zog sich die Kapuze seines Mantels über den Kopf. Heute schneite es nur leicht, wenige Flocken tanzten durch die Luft, doch der Wind blies kalt wie der Atem des Eisdrachen aus den Geschichten von Old Nan, von Osten an der Mauer entlang. Sogar Melisandres Feuer schien zu frieren, die Flammen kuschelten sich in den Graben und begleiteten den Gesang der roten Priesterin mit leisem Knistern. Nur Ghost schien der Frost nichts auszumachen. Alice Carstark beugte sich zu John herüber.
»Schnee bei der Hochzeit bringt eine kalte Ehe. Das hat meine hohe Mutter immer gesagt.«
Er sah zu Königin Selyse hinüber. »An dem Tag, an dem Sie uns Dannes geheiratet haben, muss ein Schneesturm über das Land gefegt sein.« Eingehüllt in ihren Hermelinmantel und inmitten ihrer Damen, Dienerinnen und Ritter, wirkte die Königin aus dem Süden wie ein zerbrechliches, blasses und geschrumpftes Ding. Ihre dünnen Lippen waren zu einem angestrengten Lächeln erstarrt, aber in ihren Augen funkelte Ehrerbietung.
»Sie hasst die Kälte und sie liebt die Flammen.«
Er brauchte sie nur anzusehen, um das zu erkennen.
»Ein Wort von Melisandre, und sie würde freiwillig ins Feuer gehen und es wie einen Geliebten umarmen.«
Nicht alle Männer der Königin schienen ihre Inbrunst zu teilen. Sir Bruce wirkte halb betrunken. Sir Maligorns behandschuhte Hand ruhte auf dem Hintern der Dame neben ihm. Sir Nabert gähnte, und Sir Patrick vom Königberg sah verärgert aus. Jon Snow verstand allmählich, warum Stannis sie bei seiner Königin gelassen hatte.
»Die Nacht ist dunkel und voller Schrecken«, sang Melisandre. »Allein wurden wir geboren, allein werden wir sterben, doch auf unserer Wanderung durch dieses düstere Tal beziehen wir Kraft voneinander und von dir, o Herr.«
Bei jeder Böe flatterten die scharlachrote Seide und der Satin ihrer Kleider.
»Heute treten zwei vor dich hin, um ihr Leben zu vereinen und um sich gemeinsam gegen die Dunkelheit dieser Welt zu stellen. Erfülle ihre Herzen mit Feuer, Herr, auf dass sie auf ewig Hand in Hand deinem leuchtenden Pfad folgen.«
»Herr des Lichts, beschütze uns«, rief Königin Selyse.
Andere Stimmen fielen in ihr Gebet ein. Melisandres getreue Schäfchen, blasse Damen, zitternde Dienerinnen, Sir Axel und Sir Nabert und Sir Lambert, Soldaten in eisernen und Tents in bronzenen Kettenhemden, sogar einige von Johns schwarzen Brüdern.
»Herr des Lichts, segne deine Kinder!«
Melisandre hatte den Rücken der Mauer zugekehrt und stand auf einer Seite des tiefen Grabens, in dem ihr Feuer brannte. Das Paar, das vermählt werden sollte, wartete auf der anderen Seite des Grabens. Hinter ihnen standen die Königin mit ihrer Tochter und ihrem tätowierten Narren. Prinzessin Sharon war in so viele Felle gewickelt, dass sie rund wie eine Kugel aussah. Durch den Schal, der den größten Teil ihres Gesichts bedeckte, stiegen weiße Atemwölkchen auf. Sir Axel Florent und seine Männer der Königin umringten die königlichen Herrschaften. Obwohl sich nur wenige Männer der Nachtwache am Feuergraben versammelt hatten, sahen von den Dächern und den Stufen der riesigen Treppe sowie aus den Fenstern weitere zu. John merkte sich genau, wer anwesend war und wer nicht. Manche Männer hatten Dienst, andere hatten ihre Wache gerade hinter sich und schliefen fest. Wieder andere hingegen hatten sich entschieden, durch Abwesenheit ihre Ablehnung zum Ausdruck zu bringen. Ottel Jarvik und Bowen Marsh gehörten zu denen, die absichtlich fehlten. Septon Celador war kurz aus der Septa hervorgekommen und hatte an dem siebenseitigen Kristall, der ihm um den Hals hing, herumgefummelt, nur um sich dann wieder zurückzuziehen, als die Gebete begannen. Melisandre hob die Hände und das Grabenfeuer sprang hinauf zu ihren Fingern wie ein großer roter Hund, der nach einer Leckerei schnappt. Funken stoben den fallenden Schneeflocken entgegen.
»O Herr des Lichts, wir danken dir«, sang sie in die gierigen Flammen. »Wir danken dir für den tapferen Stannis, der durch deine Gnade unser König ist. Leite ihn und beschütze ihn, R'hllor. Bewahre ihn vor dem Verrat böser Menschen und schenke ihm die Kraft, die Diener der Finsternis zu zerschmettern.«
»Schenke ihm die Kraft«, antworteten Königin Selyse und ihre Ritter und Damen. »Schenke ihm Mut, schenke ihm Weisheit.« Alice Karstark hakte sich bei John ein.
»Wie lange soll das noch dauern, Lord Snow? Wenn ich schon unter diesem Schnee begraben werden soll, würde ich lieber als verheiratete Frau sterben.«
»Bald, Milady«, versicherte John ihr, »bald.«
»Wir danken dir für die Sonne, die uns wärmt«, sang die Königin. »Wir danken dir für die Sterne, die in der Schwärze der Nacht über uns wachen. Wir danken dir für unsere Herdfeuer und unsere Fackeln, die uns vor der grimmigen Dunkelheit behüten. Wir danken dir für unseren lodernden Geist, für das Feuer in unseren Lenden und unseren Herzen.«
Und Melisandre sagte, »Nun mögen diejenigen vortreten, die sich vereinen möchten.« Die Flammen warfen ihre Schatten an die Mauer hinter ihr, und ihr Rubin leuchtete auf der hellen Haut an ihrer Kehle. John wandte sich an Alice Karstark. »Milady, seid ihr bereit?«
»Ja, oh ja.«
»Habt ihr keine Angst?« Das Mädchen lächelte auf eine Weise, die John so sehr an seine kleine Schwester erinnerte, dass es ihm fast das Herz brach.
»Soll ihr lieber Angst vor mir haben?«
Die Schneeflocken schmolzen auf ihren Wangen, aber ihr Haar war in ein Stück Spitze gehüllt, das Satin irgendwo aufgetrieben hatte, und der Schnee hatte sich dort gesammelt und ihr eine eisige Krone aufgesetzt. Ihre Wangen waren gerötet und ihre Augen funkelten. »Die Gemahlin des Winters«, John drückte ihre Hand. Der Magna von Ten wartete am Feuer, gerüstet, als würde er in die Schlacht ziehen, in Fell und Leder und Bronzeschuppen, am Gürtel ein Schwert aus Bronze. Durch den hohen Haaransatz wirkte er älter, als er war, doch als er sich zu seiner Braut umdrehte, sah John den Jungen in seinem Gesicht. Seine Augen waren so groß wie Walnüsse, aber ob ihm nun das Feuer, die Priesterin oder die Frau Angst machte, konnte John nicht sagen.
Alice hat ihn besser eingeschätzt, als sie geahnt hat.
»Wer führt diese Frau in die Ehe?« fragte Melisandre.
»Ich«, sagte John. »Hier kommt Alice aus dem Hause Karstark, eine erwachsene und erblühte Frau von edlem Blut und edler Geburt.« Er drückte ihre Hand noch einmal und trat wieder zurück zu den anderen.
»Wer tritt vor, um diese Frau zu beanspruchen?« fragte Melisandre.
»Ich«, Sigorn schlug sich an die Brust.
»Der Magna von Ten.«
»Sigorn«, fragte Melisandre,
»willst du dein Feuer mit Alice teilen und sie wärmen, wenn die Nacht dunkel und voller Schrecken ist?«
»Ich schwöre.« Das Versprechen des Magnas hing in einer weißen Wolke in der Luft. Schnee sprenkelte seine Schultern, seine Ohren waren rot.
»Bei den Flammen des roten Gottes, ich werde sie wärmen, solange sie lebt.« »Alice, schwörst du, dein Feuer mit Sigorn zu teilen und ihn zu wärmen, wenn die Nacht dunkel und voller Schrecken ist?«
»Bis sein Blut kocht.«
Ihr Jungfrauenmantel war aus der schwarzen Wolle der Nachtwache gewebt. Die Sonne der Karstarks auf ihrem Rücken war aus dem gleichen weißen Fell genäht wie der Saum. Melisandres Augen leuchteten so hell wie der Rubin an ihrem Hals.
»Dann kommt zu mir und seid vereint.«
Während sie winkte, loderte eine Flammenwand empor und leckte mit heißen, orangefarbenen Zungen an den Schneeflocken. Alice Karstark nahm ihren Magna bei der Hand. Seite an Seite sprangen sie über den Graben.
»Zwei gingen in die Flammen!«
Eine Windböe hob den scharlachroten Rock der roten Frau an, bis sie ihn wieder nach unten drückte.
»Als eins kommen sie heraus!
Ihr Kupferhaar tanzte auf ihrem Kopf.
»Was das Feuer vereint hat, soll der Mensch nicht scheiden.«
»Was das Feuer vereint hat, soll der Mensch nicht scheiden«, wiederholten die Männer der Königin und die Tens und sogar ein paar der schwarzen Brüder.
»Ausgenommen Könige und Onkel«, dachte Jon Snow. Cregan Karstark war einen Tag nach seiner Nichte aufgetaucht. Mit ihm kamen vier Soldaten, ein Jäger und ein Rudel Hunde, die Lady Alys auf den Fersen waren wie einem Stück Wild. Jon Snow hatte sie anderthalb Meilen südlich von Molestown auf der King's Road erwartet, ehe sie Castle Black betreten, das Gastrecht für sich beanspruchen oder eine Unterredung verlangen konnten. Einer von Karstarks Männern hatte mit der Armbrust auf Tü geschossen und war dafür gestorben. Also blieben vier Mann übrig und natürlich Cregan selbst. Glücklicherweise hatten sie ein Dutzend Eiszellen, Platz für alle. Wie so vieles andere auch, endete auch das Wappenwesen an der Mauer. Die Tents trugen keine Familienwappen, wie sie bei den Adelshäusern der sieben Königslande üblich waren. Daher hatte John den Burschen aufgetragen, sie sollten sich etwas einfallen lassen. In seinen Augen hatten sie ganze Arbeit geleistet. Der Brautmantel, den Sigorn jetzt Lady Alys um die Schultern legte, zeigte eine bronzene Scheibe auf einem Feld aus weißer Wolle, die von Flammen aus purpurroter Seide umringt war. Das ähnelte durchaus der Sonne der Karstarks, unterschied sich jedoch genug, um ein angemessenes Wappen für das Haus Ten zu bilden. Der Magna riss der Braut den Jungfrauenmantel förmlich von den Schultern, legte jedoch beinahe zärtlich den Brautmantel um. Während er sich vorbeugte, um sie auf die Wange zu küssen, vermischte sich ihr Atem zu einer Wolke. Die Flammen loderten erneut auf. Die Männer der Königin stimmten ein Loblied an.
»Ist es vorbei?«
hörte John Satin flüstern.
»Erledigt und vorbei«, murmelte Mully, »und eine gute Sache. Sie sind verheiratet und ich bin halb erfroren.«
Er war in sein bestes Schwarz gekleidet, so neue Wolle, dass sie noch kaum Zeit gehabt hatte, auszubleichen, aber der Wind hatte seine Wangen so rot gefärbt wie sein Haar.
»Hobbs Gewürzwein mit Zimt und Nelken wird uns etwas aufwärmen.«
»Was sind Nelken?« fragte Owen der Ochse.
Der Schnee fiel wieder dichter und das Feuer im Graben brannte aus. Die Zuschauer strömten auseinander. Männer der Königin, Männer des Königs und freies Volk, allesamt flüchteten sie aus Wind und Kälte.
»Wird Milord mit uns feiern?«
erkundigte sich Mully bei Jon Snow. »In Kürze.« Sigorn würde es möglicherweise als Beleidigung auffassen, wenn er sich bei dem Fest nicht sehen ließe.
»Und schließlich ist diese Hochzeit mein Werk.«
»Ich muss mich zuerst noch um etwas anderes kümmern.« John ging hinüber zu Königin Selyse und Ghost lief neben ihm her. Seine Stiefel knirschten über die alten Schneehaufen. Es kostete immer mehr Zeit, die Wege zwischen den Gebäuden freizuschaufeln, und deshalb wichen die Männer zunehmend häufiger auf die unterirdischen Gänge aus, die sie Wurmhöhlen nannten.
»So eine wunderbare Zeremonie«, sagte die Königin gerade. »Ich habe den feurigen Blick unseres Herrn auf uns gespürt. Oh, ihr wisst ja überhaupt nicht, wie oft ich Stannis schon angefleht habe, noch einmal zu heiraten, uns wahrhaftig in Leib und Seele zu vereinen, auf dass unsere Verbindung vom Herrn des Lichts gesegnet sei. Ich weiß, dass ich seiner Gnaden noch mehr Kinder schenken könnte, wenn wir im Feuer vereint würden.«
»Um ihm weitere Kinder zu schenken, müsstet ihr ihn wohl zunächst in euer Bett bekommen.«
Selbst auf der Mauer war es kein Geheimnis, dass Stannis Baratheon seine Frau seit Jahren mied. Man konnte sich leicht vorstellen, wie seine Gnaden den Vorschlag aufgenommen hatte, mitten in seinem Krieg eine zweite Hochzeit zu feiern. John verneigte sich. »Wenn es euer Gnaden recht ist, das Fest wartet.« Die Königin beäugte Ghost misstrauisch und hob dann den Blick zu John.
»Gewiss, Lady Melisandre kennt den Weg.«
Die rote Priesterin mischte sich ein. »Ich muss mich um meine Feuer kümmern, euer Gnaden. Vielleicht schenkt Mirelor einen Blick auf seine Gnaden, einen Blick auf einen großen Sieg womöglich.«
»Oh,
Königin Selyse wirkte verletzt.
»Gewiss doch. Lasst uns für eine Vision von unserem Herrn beten.«
»Satin, zeig Ihrer Gnaden den Weg«, sagte John. Sir Maligorn trat vor.
»Ich werde Ihre Gnaden zum Fest geleiten. Wir brauchen euren Burschen nicht.«
Die Art, wie der Mann »Bursche« sagte, verriet John, dass er an ein anderes Wort gedacht hatte.
»Jungen? Haustier? Lustknabe?«
Abermals verneigte sich John. »Wie ihr wünscht. Ich werde mich in Kürze zu euch gesellen.« Sir Maligorn bot Königin Selyse seinen Arm an, den sie steif ergriff. Die andere Hand legte sie ihrer Tochter auf die Schulter. Die königlichen Entenküken schlossen sich ihnen an, während sie über den Hof gingen, und sie marschierten zur Musik der Narrenglöckchen.
»Unter dem Meer essen die Meerjungfrauen Seesternsuppe, und die Diener sind alle Krebse«,
verkündete Flickenfratz unterwegs.
Ich weiß es, oh, oh, oh!«
Melisandres Miene verdüsterte sich.
»Dieses Geschöpf ist gefährlich. Ich habe ihn schon oft in meinen Flammen gesehen. Manchmal ist er von Schädeln umgeben und seine Lippen sind rot von Blut.«
»Ein Wunder, dass ihr den armen Mann noch nicht verbrannt habt.«
Es bedurfte nur eines Wortes ins Ohr der Königin, und Flickenfratz wäre Nahrung für die Flammen.
»Ihr seht Narren in eurem Feuer, aber nichts von Stannis. Wenn ich nach ihm suche, sehe ich nur Schnee.«
Wieder die gleiche nutzlose Antwort. Klüdas hatte einen Raben nach Deepwood Motte geschickt, um den König vor Arnulf Karstarks Verrat zu warnen, aber ob der Vogel seine Gnaden rechtzeitig erreicht hatte, wusste John nicht. Der Bankier aus Braavos suchte ebenfalls nach Stannis und wurde von den Führern begleitet, die Johnny mitgegeben hatte, aber inmitten von Krieg und Kälte wäre es ein Wunder, wenn er ihn aufspürte.
»Würdet ihr es wissen, wenn der König tot wäre?« fragte John die rote Priesterin.
»Er ist nicht tot. Stannis ist der Auserwählte des Herrn und dazu bestimmt, den Kampf gegen die Dunkelheit zu führen. Ich habe es in den Flammen gesehen und darüber in uralten Prophezeiungen gelesen. Wenn der rote Stern blutet und sich die Dunkelheit sammelt, soll Azor Ahai inmitten von Rauch und Salz wiedergeboren werden und Drachen aus Stein zum Leben erwecken. Dragonstone ist der Ort inmitten von Rauch und Salz.«
Das alles hatte John schon gehört.
»Stannis Baratheon war der Lord von Dragonstone, aber er wurde nicht dort geboren. Er wurde in Storm's End geboren, so wie seine Brüder.«
Er runzelte die Stirn.
»Und was ist mit Mance? Ist er ebenfalls verschollen? Was zeigen euch eure Feuer über ihn?«
»Dasselbe, fürchte ich. Nur Schnee.«
»Schnee.« Im Süden schneite es heftig, wie John wusste. Nur zwei Tagesritte von hier entfernt war die King's Road angeblich schon unpassierbar. Melisandre weiß das ebenfalls. Und im Osten wütete ein heftiger Sturm in der Seehundsbucht. Beim letzten Bericht hatte ihre zusammengestückelte Flotte, mit der er das freie Volk in Hartrum retten wollte, immer noch wegen der rauen See im Hafen von Eastwatch an der See gelegen.
»Ihr seht Asche tanzen, die in der Hitze aufsteigt.«
»Ich sehe Schädel. Und euch. Jedes Mal, wenn ich in die Flammen schaue, sehe ich euer Gesicht. Die Gefahr, vor der ich euch gewarnt habe, ist schon sehr nahe.
Dolche im Dunkeln, ich weiß. Bestimmt verzeiht ihr mir meine Zweifel, Milady.
Ein graues Mädchen, auf einem sterbenden Pferd, das vor einer Hochzeit flieht, das habt ihr gesagt.
Ich habe mich nicht geirrt.«
»Ihr hattet aber auch nicht recht. Alles ist nicht Arya.
Die Vision war wahr. Meine Auslegung war falsch. Ich bin ebenso sterblich wie ihr, Jon Snow. Alle Sterblichen sind fehlbar.«
»Sogar Lord Commander.«
Mance Rayder und seine Speerfrauen waren nicht zurückgekehrt, und Jon fragte sich inzwischen, ob die rote Frau absichtlich gelogen hatte.
»Spielt sie ihr eigenes Spiel?«
»Ihr würdet gut daran tun, euren Wolf stets in eurer Nähe zu behalten, Milord.«
»Ghost ist selten weit weg.«
Der Schattenwolf hob den Kopf, als er seinen Namen hörte, und John kraulte ihn hinter den Ohren.
»Doch nun müsst ihr mich entschuldigen. Ghost, komm mit!«
Die Eiszellen waren aus dem Fundament der Mauer gehauen und mit schweren Holztüren verschlossen. Eine war kleiner als die andere. Manche waren groß genug, dass ein Mann hin und her gehen konnte. In anderen konnte man sich gerade einmal aufsetzen, und in den kleinsten reichte der Platz selbst dafür nicht. John hatte seinem Hauptgefangenen die größte Zelle gegeben, dazu einen Eimer für seine Notdurft und ausreichend Felle, damit er nicht fror, sowie einen Schlauch Wein. Die Wachen brauchten eine Weile, bis sie die Zellentür geöffnet hatten, da das Schloss eingefroren war. Die verrosteten Angeln quietschten kreischend wie verdammte Seelen, als dort Schnibbelstock die Tür gerade so weit aufzog, dass John hineinschlüpfen konnte. Schwacher Kotgeruch schlug ihm entgegen, allerdings weniger heftig, als er befürchtet hatte. Bei dieser bitteren Kälte gefror sogar Scheiße. John Snow sah sein eigenes dunkles Spiegelbild in den Eiswänden. In einer Ecke der Zelle war ein Haufen Felle fast mannshoch aufgestapelt.
»Karstark«, sagte John Snow, »wacht auf!«
Die Felle bewegten sich. Manche waren aneinander gefroren und der Reif darauf glitzerte. Ein Arm kam hervor und dann ein Gesicht, braunes Haar, wirr und verfilzt und mit grauen Strähnen, zwei glühende Augen, eine Nase, ein Mund, ein Bart. Eine Eiskruste hatte sich auf dem Schnurrbart gebildet, darüber war Rotz zu Klumpen gefroren.
»Snow!«
Der Atem dampfte in der Luft und bildete Nebel vor dem Eis hinter seinem Kopf.
»Ihr habt kein Recht, mich hier festzuhalten. Das Gastrecht...«
»Ihr seid nicht mein Gast. Ihr seid ohne meine Erlaubnis zur Mauer gekommen, noch dazu bewaffnet, und ihr wolltet eure Nichte gegen ihren Willen verschleppen. Lady Alice hat Salz und Brot erhalten. Sie ist mein Gast. Ihr seid ein Gefangener.« John ließ das einen Moment lang wirken, ehe er hinzufügte, »Eure Nichte ist verheiratet.« Cregan Karstark bleckte die Zähne.
»Alles war mir versprochen.«
Obwohl er die 50 bereits überschritten hatte, war er als kräftiger Mann in die Zelle gegangen. Die Kälte hatte ihn seiner Kräfte beraubt. Jetzt war er steif und schwach.
»Mein hoher Vater...«
»Euer Vater ist Kastellan, kein Lord. Und ein Kastellan hat nicht das Recht, Eheschließungen zu vereinbaren.«
»Mein Vater, Arnulf, ist Lord von Kahold.«
»In allen Gesetzen, die ich kenne, kommt ein Sohn vor einem Onkel.« Cregan stemmte sich hoch und trat die Felle weg, die an seinen Knöcheln klebten.
»Harrion ist tot!«
»Oder wird bald tot sein.« »Auch eine Tochter kommt vor einem Onkel. Wenn ihr Bruder stirbt, gehört Kahold Lady Alice, und sie hat ihre Hand Sigorn, dem Magna von Ten, zur Ehe gereicht.«
»Einem Wildling? Einem dreckigen, mordenden Wildling?«
Cregan ballte die Hände zur Faust. Seine Handschuhe waren aus Leder und passend zu dem Mantel, der steif und verfilzt von seinen breiten Schultern hing, mit Fell gesäumt. Auf dem Wappenrock aus schwarzer Wolle prangte die weiße Sonne seines Hauses.
»Ich sehe wohl, was ihr seid, Snow. Ein halber Wolf und ein halber Wildling. Der Bastard von einem Verräter und einer Hure. Nur so jemand kann eine hochgeborene Jungfrau ins Bett eines stinkenden Wilden legen. Habt ihr sie vorher noch selbst genossen?« Er lachte. »Wenn ihr vorhabt, mich zu töten, dann macht nur so weiter, und ihr seid verdammt als Sippenmörder. Stark und Karstark sind vom gleichen Blut.«
»Mein Name lautet Snow.«
»Bastard!«
»Richtig. Immerhin das stimmt.«
»Soll dieser Magna ruhig nach Kahold kommen, wir hauen ihm den Kopf ab und stopfen ihn in einen Abtritt, damit wir ihm in den Mund pissen können.«
»Sigorn befehligt 200 Tens«, hielt John dagegen. »Und Lady Alice glaubt, Kahold werde ihr die Tore öffnen. Zwei eurer Männer haben ihr bereits den Treueeid geleistet und alles bestätigt, was sie mir über die Pläne erzählt hat, die euer Vater mit Ramsay Snow ausgeheckt hat. Ihr habt Familie in Kahold, wurde mir gesagt.
Ein Wort von euch könnte ihnen das Leben retten. Tretet die Burg ab. Lady Alice wird die Frauen begnadigen, die sie verraten haben, und den Männern gestatten, das Schwarz anzulegen.«
Cregan schüttelte den Kopf. Eisklümpchen hatten sich in seinem wilden Haar gebildet und klickten leise aneinander.
»Niemals«, sagte er. »Nie, nie, niemals!«
»Ich sollte seinen Kopf Lady Alice und ihrem Magna zum Hochzeitsgeschenk machen«, dachte John, wagte es jedoch nicht, das Risiko einzugehen. Die Nachtwache ergriff in den Streitigkeiten des Reiches für keine Seite Partei, und so mancher würde behaupten, er habe Stannis bereits zu viel geholfen.
»Wenn ich diesem Narren den Kopf abschlage, werden sie behaupten, ich brächte Nordmänner um und verteilte ihr Land an die Wildlinge. Lass ich ihn frei, wird er sein Bestes geben, um das zu zerstören, was ich mit Lady Alice und dem Magna aufgebaut habe.«
John fragte sich, was sein Vater wohl getan oder wie sein Onkel entschieden hätte. Doch Eddard Stark war tot, und Benjen Stark in der eisigen Wildnis jenseits der Mauer verschollen.
»Du weißt gar nichts, Jon Snow.«
»Niemals ist eine lange Zeit«, sagte John. »Vielleicht denkt ihr morgen anders darüber, oder in einem Jahr. Früher oder später wird allerdings König Stannis zur Mauer zurückkehren, dann wird er euch zum Tode verurteilen, es sei denn, ihr tragt bis dahin einen schwarzen Mantel. Wenn ein Mann das Schwarz anlegt, werden all seine Verbrechen getilgt.«
»Das gilt sogar für einen wie euch.«
»Jetzt muss ich mich allerdings entschuldigen. Ich bin zu einem Fest eingeladen.«
Nach der beißenden Kälte in den Eiszellen fühlte sich der überfüllte Keller so warm an, dass John fast das Gefühl hatte zu ersticken, als er die Treppe hinunterstieg. Es roch nach Rauch und Braten und Gewürzwein. Axel Florent brachte gerade einen Trinkspruch aus, als John seinen Platz auf dem Podest einnahm.
»Auf König Stannis und seine Gemahlin, Königin Selyse, das Licht des Nordens«, brüllte Sir Axel. »Auf, Rolor, den Herrn des Lichts, möge er uns alle verteidigen, ein Land, ein Gott, ein König!«
»Ein Land, ein Gott, ein König«,
wiederholten die Männer der Königin. John trank mit den anderen. Ob Alice Karstark Freude in ihrer Ehe finden würde oder nicht, wusste er nicht zu sagen, aber zumindest heute Abend sollte gefeiert werden. Die Burschen trugen den ersten Gang auf, eine Zwiebelbrühe, die mit Ziegenfleisch und Karotten angereichert worden war. Es war nicht gerade königliche Kost, aber nahrhaft. Es schmeckte recht gut und wärmte den Bauch. Owen der Ochse nahm seine Fiedel und einige Männer des freien Volkes gesellten sich mit Dudelsack und Trommel dazu.
»Die gleichen Dudelsäcke und Trommeln, die sie gespielt haben, als Mans Raider die Mauer angegriffen hat.«
Jetzt allerdings klangen sie süßer, dachte John. Mit der Suppe wurde auch knuspriges Brot frisch aus dem Ofen aufgetischt. Salz und Butter standen auf den Tischen. Der Anblick verdarb John die Stimmung. Salz, so hatte Bowen Marsh ihm gesagt, stand genug zur Verfügung, doch die letzte Butter würde innerhalb des nächsten Mondes verbraucht sein. Der alte Flint und der Norri hatten einen Ehrenplatz gleich unter dem Podest bekommen. Beide Männer waren zu alt gewesen, um mit Stannis zu marschieren. Sie hatten stattdessen ihre Söhne und Enkel mitgeschickt. Aber zur Hochzeit waren sie sehr schnell über Castle Black hergefallen. Jeder hatte außerdem eine Amme mitgebracht. Die Norri-Frau war 40 und hatte die größten Brüste, die Jon Snow je gesehen hatte. Das Flint-Mädchen war erst 14 und so flachbrüstig wie ein Junge, allerdings hatte sie keinen Mangel an Milch. Mit den beiden gedieh das Kind, das Vell ungeheuer genannt hatte, prächtig. Dafür war John dankbar. Allerdings glaubte er keinen Moment lang, dass diese beiden ergrauten alten Krieger allein deswegen aus ihren Bergen herbeigeeilt waren. Jeder hatte ein Gefolge mitgebracht. 5 Männer der alte Flint, 12 der Norri. Sie alle trugen ausgefranste Felle und eisenbeschlagenes Leder und sahen so furchterregend aus wie das Antlitz des Winters. Manche trugen lange Bärte, andere Narben, wieder andere beides, und alle glaubten an die alten Götter des Nordens,
dieselben Götter, die auch das freie Volk jenseits der Mauer verehrte. Trotzdem saßen sie hier und tranken auf eine Heirat, die von einem fremden roten Gott von jenseits des Meeres geheiligt worden war. Besser das, als das Anstoßen zu verweigern. Weder Flint noch Norri hatten die Becher umgedreht und den Inhalt auf den Boden gegossen. Darin mochte man eine gewisse Anerkennung sehen. Vielleicht wollten sie aber auch nur den guten Wein aus dem Süden nicht verschwenden. Den bekommen sie in ihren steinigen Hügeln bestimmt nur selten zu kosten.
Zwischen den Gängen führte Sir Axel Florent, Königin Selyse, zum Tanze. Andere folgten ihrem Beispiel, zuerst die Ritter der Königin mit ihren Damen. Sir Bruce gab Prinzessin Sharon die Ehre des ersten Tanzes und wechselte dann zu ihrer Mutter. Sir Nabert tanzte abwechselnd mit den Gesellschafterinnen der Königin. Die Männer der Königin waren weitaus zahlreicher als die Damen der Königin, daher wurden selbst die einfachen Dienerinnen zum Tanzen genötigt. Nach einigen Liedern erinnerten sich auch der ein oder andere schwarze Bruder an die Fähigkeiten, die er an den Höfen und in den Burgen seiner Jugend gelernt hatte, ehe seine Sünden ihn an die Mauer verbannt hatten, und diese Männer gesellten sich ebenfalls zum Tanz. Der alte Schurke Ulmer aus dem Königswald konnte genauso gut das Tanzbein schwingen wie den Bogen halten, und ohne Zweifel unterhielt er die Damen dabei mit seinen Geschichten über die Bruderschaft des Königswaldes, darüber, wie er mit Simon Teun und Dickbauch Ben geritten war und wie er Wender dem weißen Kitz dabei geholfen hatte, hochgeborenen Gefangenen ihr Brandmal in den Hintern zu brennen. Satin bewegte sich anmutig und tanzte mit drei Dienerinnen nacheinander, wagte es jedoch nie, eine hochgeborene Dame zum Tanz aufzufordern. John hielt das für weise. Ihm gefiel es nicht, wie manche Ritter der Königin den Burschen anstarrten, besonders nicht Sir Patrick vom Königberg. Ihn dürstet es nach ein wenig Blut, dachte er. Er sucht nur nach einem Vorwand. Als Owen der Ochse anfing, mit Flickenfratz dem Narren zu tanzen, hallte lautes Gelächter durch das Gemäuer. Bei dem Anblick lächelte Lady Alice.
»Tanzt ihr häufig in Castle Black?«
»Jedes Mal, wenn wir eine Hochzeit feiern, Milady.«
»Ihr könntet mir die Ehre eines Tanzes erweisen, wisst ihr? Das wäre nur höflich. Ihr habt schon einmal mit mir getanzt.«
»Wann war denn das?« stichelte John.
»Als wir noch Kinder waren.«
Sie riss ein Stück Brot vom Leib und warf es nach ihm.
»Das wisst ihr ganz genau.«
»Milady sollte mit ihrem Gemahl tanzen.«
»Mein Magna ist kein guter Tänzer, fürchte ich. Wenn ihr schon nicht mit mir tanzen wollt, so schenkt mir wenigstens ein wenig Gewürzwein ein.«
»Wie ihr befehlt.«
Mit einem Wink ließ er sich einen Krug bringen. »Also«, sagte Alice, als John eingoss, »jetzt bin ich eine verheiratete Frau, und ich habe einen Wildlingsgemahl mit seinem eigenen kleinen Wildlingsheer.«
»Das freie Volk ist tatsächlich so, wie es sich nennt, zum Großteil jedenfalls. Die Tents sind jedoch ein eigenes Volk, sehr alt.«
Ygritte hatte ihm das erzählt. »Du weißt gar nichts, Jon Snow.«
»Sie stammen aus einem verborgenen Tal am nördlichen Ende der Frostfangs, das ganz von hohen Gipfeln eingeschlossen ist, und für Jahrtausende hatten sie mehr mit den Riesen als mit anderen Menschen zu tun. Deswegen sind sie anders als die anderen.«
»Anders?« sagte sie. »Und doch mehr wie wir.«
»Ja, Milady. Die Tents haben Gebieter und Gesetze.
Sie wissen, wie man kniet.
Sie schürfen nach Zinn und Kupfer, aus denen sie Bronze herstellen. Sie schmieden sich ihre Waffen und Rüstungen selbst, anstatt sie zu stehlen. Ein stolzes Volk und ein tapferes dazu. Mance Raider musste den alten Magna dreimal besiegen, ehe Styr ihn als König jenseits der Mauer anerkannt hat.«
»Und jetzt sind sie hier auf unserer Seite der Mauer, vertrieben aus ihren Bergfesten, geradewegs in mein Schlafgemach.«
Sie lächelte schief.
»Das ist meine eigene Schuld. Mein hoher Vater hat mir gesagt, ich sollte euren Bruder Rob bezirzen, aber damals war ich erst 6 und wusste nicht wie.«
»Ja, und jetzt seid ihr fast 16, und wir müssen beten, dass ihr wisst, wie ihr euren neuen Gemahl bezirzt.«
»Milady, wie steht es in Kaholt mit den Lebensmittelvorräten?«
»Nicht gut.
Alice seufzte. »Mein Vater hat so viele Männer mit nach Süden genommen, dass für die Ernte nur noch Frauen und kleine Kinder übrig waren, und dazu die Alten und die Krüppel, die nicht in den Krieg ziehen konnten. Zum Teil ist die Ernte auf den Feldern verdorben oder vom Herbstregen in den Schlamm geschlagen worden. Und jetzt hat es geschneit. Dieser Winter wird hart. Die wenigsten Alten werden ihn überleben und viele Kinder werden wohl auch sterben.«
Dieses Schicksal kannten die Nordmänner nur zu gut. »Meines Vaters Großmutter mütterlicherseits war eine Flint aus den Bergen«, erzählte John. »Die ersten Flints nennen sie sich. Sie behaupten, alle anderen Flints stammten von jüngeren Söhnen ab, die aus den Bergen fortziehen mussten, um Land und Frauen zu finden. Dort oben war das Leben schon immer hart. Wenn der Schnee fällt und sich die Vorräte dem Ende zuneigen, müssen die Jungen ins Winterdorf ziehen oder in der einen oder anderen Burg Arbeit suchen. Die alten Männer sammeln ihre letzten Kräfte und verkünden, dass sie auf die Jagd gehen. Manche werden im nächsten Frühjahr gefunden. Die meisten sieht man nie wieder. So ist es auch in Kahold. Das überraschte ihn nicht. »Wenn eure Vorräte zu schwinden beginnen, Milady, dann denkt an uns. Schickt eure alten Männer zur Mauer, damit sie unsere Worte sprechen. Hier brauchen sie wenigstens nicht einsam im Schnee zu sterben und haben mehr als ihre Erinnerungen, um sich zu wärmen. Schickt uns auch die Jungen, wenn ihr welche übrig habt.«
»Wie ihr sagt«, sie berührte seine Hand, »Kahold erinnert sich.«
Der Elch wurde zerlegt. Der Braten roch besser, als John erwartet hatte. Eine Portion ließ er zu Leder in Hardins Turm schicken, dazu drei große Teller mit gebratenem Gemüse für Wunwun. Dann verspeiste er selbst auch eine ordentliche Scheibe.
»Drei Finger Hopp hat seine Sache gut gemacht.«
Das hatte ihm Sorgen bereitet. Vor zwei Nächten war Hopp zu ihm gekommen und hatte sich beschwert, dass er in die Nachtwache eingetreten wäre, um Wildlinge zu töten und nicht, um für sie zu kochen. »Außerdem habe ich noch nie ein Hochzeitsfest vorbereitet, Mlord. Schwarze Brüder nehmen sich keine Frauen. So heißt es in unserem verdammten Gelübde, das schwöre ich.«
John spülte den Braten mit einem Schluck Gewürzwein hinunter, als Klüders neben ihm erschien. »Ein Vogel«, verkündete er und drückte John ein Pergament in die Hand. Der Brief war mit hartem, schwarzem Wachs verschlossen. »Eastwatch«, wusste John schon, ehe er das Siegel brach. Geschrieben war die Nachricht von Maester Harmune. Cotter Pike konnte weder lesen noch schreiben. Aber die Worte stammten von Pike und waren genauso niedergeschrieben, wie er sie gesagt hatte, offen heraus und ohne Umschweife.
»Ruhige See heute. 11 Schiffe laufen mit der Morgenflut in Richtung Hartrum aus. 3 Bravosi, 4 Lyseni, 4 von uns. 2 der Lyseni sind kaum seetüchtig. Wir ertränken vielleicht mehr Wildlinge, als wir retten. Euer Befehl. 20 Raben sind an Bord und Meister Harmune. Wird euch Bericht erstatten. Ich befehlige von der Kralle. Lumpensalz ist mein Stellvertreter und auf der Schwarzdrossel. Sir Glendon hält Eastwatch.«
»Dunkle Schwingen, dunkle Worte?« fragte Alice Carstark.
»Nein, Milady, diese Nachricht hatte ich schon seit langem erwartet,
wenngleich mir der letzte Teil Sorgen bereitet.
Glendon Hewitt war ein erfahrener Mann und ein starker dazu, eine vernünftige Wahl für den Befehl über Eastwatch in Cotter Pikes Abwesenheit, aber er war gleichzeitig auch so etwas wie ein Freund von Alyssa Thorne, und er war für kurze Zeit auch eine Art Kumpan von Janos Slynt gewesen. John erinnerte sich noch, wie Hewitt ihn aus dem Bett gezerrt hatte, und er spürte noch den Stiefel, der ihm in die Rippen trat.
Den Mann hätte ich sicher nicht ausgewählt.
Er rollte das Pergament zusammen und schob es in den Gürtel. Als nächstes folgte der Fisch, und während der Hecht entgrätet wurde, zog Lady Alice ihren Magna auf den Tanzboden. So wie sich Sigorn bewegte, erkannte man sofort, dass er nie zuvor getanzt hatte. Aber er hatte genug Gewürzwein getrunken, damit ihm das nichts mehr auszumachen schien.
»Eine Maid aus dem Norden und ein Wildlingskrieger, miteinander verbunden durch den Herrn des Lichts.«
Sir Axel Florent setzte sich auf den freien Stuhl von Lady Alice.
Ihrer Gnaden gefällt das. Ich stehe ihr sehr nahe, Milord. Daher kenne ich ihre Gedanken. König Stannis wird ebenfalls erfreut sein.
Sofern Roose Bolton seinen Kopf nicht schon auf einen Speer gesteckt hat.
Allerdings sind nicht alle damit einverstanden.
Sir Axels Bart war ein wildes Gestrüpp unter einem hängenden Kinn und Haare sprossen ihm auch aus Nase und Ohren.
Sir Patrick meint, er wäre eine bessere Partie für Lady Alice gewesen. Er hat seine Ländereien verloren, als er in den Norden gezogen ist.
Viele in dieser Halle haben weitaus mehr verloren, erwiderte John, und noch mehr haben ihr Leben im Dienst für das Reich gegeben. Sir Patrick sollte sich selbst glücklich schätzen.
Axel Florent lächelte.
Der König hätte das vermutlich auch gesagt, wenn er hier wäre. Dennoch müssen die treuen Ritter seiner Gnaden doch versorgt werden, oder? Sie sind ihm so weit gefolgt zu solch hohem Preis. Und wir müssen diese Wildlinge an König und Reich binden. Diese Heirat ist ein guter erster Schritt, aber ich weiß, dass die Königin es gern sähe, wenn auch die Wildlingsprinzessin vermählt würde.
John seufzte. Er war es leid, ständig erklären zu müssen, dass Val keine richtige Prinzessin war. Gleichgültig, wie oft er es erklärte, niemand schien ihm zuzuhören.
»Ihr seid beharrlich, Sir Axel. Das will ich euch zugestehen.«
»Wollt ihr mir das zum Vorwurf machen, Milord? Einen solchen Preis gewinnt man nicht alle Tage. Ein gut gebautes Mädchen, wie ich höre. Gute Hüften, gute Brüste, gut gebaut, um viele Kinder zu gebären.«
»Und wer sollte diese Kinder zeugen? Sir Patrick, ihr?«
»Wer wäre besser geeignet als ich? In uns Florenz fließt das Blut der alten Gärtnerkönige. Lady Melisandre könnte die Zeremonie durchführen, so wie bei Lady Alice und dem Magna.
Jetzt fehlt euch nur noch die Braut.
Dem ließe sich leicht abhelfen.«
Florenz Lächeln war so falsch, dass es schon fast schmerzhaft wirkte.
»Wo ist sie, Lord Snow? Habt ihr sie in einer der anderen Burgen untergebracht? Nach Greyguard oder in den Shadow Tower? Ins Hurenloch zu den anderen Weibern?«
Er beugte sich vor.
»Es gibt ja Leute, die behaupten, ihr hättet sie zu eurem eigenen Vergnügen weggesperrt. Das würde mir nichts ausmachen, solange sie nicht schwanger ist. Ich will eigene Söhne von ihr. Wenn ihr sie schon mal zugeritten habt, nun, wir sind doch beide Männer von Welt, nicht wahr?«
John hatte genug gehört.
»Sir Axel, wenn ihr tatsächlich die Hand der Königin seid, muss ich ihre Gnaden bemitleiden.«
Florenz' Gesicht wurde vor Wut rot. »Also stimmt es wirklich. Ihr wollt sie für euch allein, das sehe ich jetzt. Der Bastard will den Sitz seines Vaters.«
»Der Bastard hat den Sitz seines Vaters abgelehnt. Wenn der Bastard Well hätte haben wollen, so hätte er das nur zu sagen brauchen.«
»Entschuldigt mich sehr«, sagte er. »Ich brauche ein wenig frische Luft.
Hier stinkt es.« Er wandte den Kopf um.
»Das war ein Horn.«
Andere hatten es ebenfalls gehört. Die Musik und das Lachen erstarben sofort. Tänzer verharrten an Ort und Stelle und lauschten. Sogar Ghost stellte die Ohren auf.
»Habt ihr das gehört?« fragte Königin Cerlyse ihre Ritter.
»Ein Kriegshorn, euer Gnaden«, antwortete Sir Narbat.
Die Königin griff sich an die Kehle. »Werden wir angegriffen?«
»Nein, euer Gnaden«, sagte Ulmer aus dem Königswald, »das sind die Wachen auf der Mauer, mehr nicht.«
»Ein Stoß«, dachte Jon Snow, »Grenzer kehren zurück.«
Dann folgte der zweite. Der Klang schien im ganzen Gewölbekeller wiederzuhallen.
»Zwei Stöße«, sagte Mali.
Schwarze Brüder, Nordmänner, freies Volk, Tens, Männer der Königin, sie alle verstummten und lauschten. 5 Herzschläge verstrichen. 10. 20. Dann kicherte Owen der Ochse, und Jon Snow konnte aufatmen.
2 Stöße, verkündete er. Wildlinge!
Well. Turm und Riesentod war endlich gekommen.